Bevor wir mit der eigentlichen Podcast-Folge loslegen, mag ich dich ganz, ganz herzlich zu unserem traumasensiblen Dezember einladen. Der Dezember und gerade die Weihnachtszeit ist für viele Queens, Kings, Queens leider oft gar nicht so die besinnliche und schöne Zeit, sondern eben oft eine schwierige, eine dunkle, eine potenziell auch triggernde Zeit, wo einfach viele Erinnerungen und Dinge hochkommen. Und deswegen haben wir dieses Jahr nicht nur unseren Online-Kongress, sondern einfach den gesamten Dezember zum traumasensiblen Dezember gekürt. Das heißt, du hast, wenn du dich anmelden magst, den gesamten Dezember quasi einen Adventskalender, der aber nicht nur bis zum 24. geht, sondern bis zum 31. Das heißt, vom 1. bis 31. Dezember bekommst du jeden Morgen einen traumasensiblen Impuls von uns mit ganz, ganz vielen tollen SpeakerInnen, die die Türchen für dich, für uns gefüllt haben mit Workshops, mit Speakings, mit Impulsen, mit Selbstregulationsübungen. Ganz viel zum Mitmachen, zum Mitdenken, zum Reflektieren, zum Wachsen. Und dann gibt's ergänzend zum Adventskalender vom 16. bis 22. wieder auch unseren Online-Live-Kongress. Das heißt, in diesen 7 Tagen kriegst du anstatt deiner täglichen Türchen morgens mit Videos zum Anschauen, kannst du 2-mal am Tag live dabei sein, wie wir von einmal um 14 und einmal um 19 Uhr mit SpeakerInnen live sprechen, live aufzeichnen und du kannst live deine Fragen direkt deinen LieblingsspeakerInnen stellen. Wir sind wirklich komplett bunt dieses Jahr von den unterschiedlichsten Themen, von Traumata, Therapie, Kunsttherapie, Tanztherapie. Wir haben auch ganz viele Betroffene, also Queens, die selber sprechen. Wir haben wundervolle SpeakerInnen mit dabei, unter anderem Dami Schaar, Verena König, Dr. Milena Hauptmann. Wir haben KünstlerInnen mit dabei, Morgane, Claudia von der Lind. Also wir sind ganz, ganz groß dieses Jahr und ich freue mich riesig, wenn wir gemeinsam dieses Jahr den Dezember ein bisschen anders gestalten als sonst, traumasensibel, mit ganz, ganz viel Wachstum. Wenn du magst, klick gern auf die Shownotes, geh auf unsere Webseite survivorqueens.de oder noch ein /Kongress hinten dran, dann landest du direkt bei uns auf der Kongressseite. Meld dich an, du kannst komplett kostenlos dabei sein, wenn du magst, oder ein Ticket für einen Preis deiner Wahl kaufen. Ganz wichtig, es gibt keinen Kaufdruck, es gibt keinen Stress, egal ob du 0 Euro oder 150 Euro für dein Ticket zahlst. Du bekommst alle Aufzeichnungen dauerhaft zur Verfügung. Die Türchen löschen sich nicht nach 24 Stunden. Du bekommst die Aufzeichnung vom Adventskalender und vom Online-Kongress und kannst es ganz entspannt in deinem Tempo entweder dieses Jahr oder auch im nächsten Jahr noch schauen. Und damit freue ich mich, wenn wir uns beim traumasensiblen Dezember im Adventskalender oder eben auch beim Online-Kongress sehen. Und nun ganz viel Freude mit der Folge. Das hier ist der zweite Teil einer Doppelfolge mit Survivor Queen Sabrina. Wenn du die erste noch nicht gehört hast, geh gern eine Folge zurück. Da sprechen wir sehr ausführlich über Sabrinas Biografie, wie sie Survivor Queen geworden ist, was sie in ihrem Leben erlebt hat. Und in dieser Folge sprechen wir mehr über ihre Reflexionen und was ihr geholfen hat auf ihrem Weg der Heilung.
Kurze Betonung, ne? Also, dass auch das, dass du sagst, ne? Ja, ich wollte es anders machen als meine Mama, ne? Du hast vorher sehr viel erzählt, wie schwierig Dinge bei euch waren, dass quasi auch daraus, ne, aus einer schwierigen Beziehung, aus etwas, was doof war eigentlich in der Vergangenheit, was ganz Wundervolles wachsen kann, ne? Dass du, dass ihr eurem Kind da was anderes vorleben konntet, beide als Elternteile da sein konntet, dass ihr beide als Bezugspersonen da wart, kein Rosenkrieg, du als Bindungsperson da warst, auch wenn Bindung für dich noch schwierig war, ne, und ihr genau. Das zu ermöglichen, und das finde ich so, so wichtig, ne, und da sind wir im Prinzip auch bei dem wundervollen Begriff posttraumatisches Wachstum, ne, dass durch das Trauma hindurch gehen und dann entscheiden, okay, und jetzt wachse ich daraus und treffe andere Entscheidungen, als dass das vielleicht intuitiv getan werden möchte.
Genau, genau. Genau, auch da fällt mir gerade ein Kommentar von meiner damaligen Chefin ein, der ich das dann erzählt habe, wie schwierig das zu Hause ist und gerade an Trennung und hier und da und deswegen geht es mir schlecht. Und sie auch irgendwie was gesagt hat, naja, am liebsten würden sie doch ihre Tochter gar nicht mehr dahin geben. Und ich sie ganz erschrocken angeguckt habe, ja, aber das kann ich doch nicht machen, das ist ihr Papa. Und mich dann angelächelt hat, also sie war selber Psychologin gewesen, ja, aus Liebe zu ihrer Tochter reagieren sie da richtig. Also habe ich natürlich auch später erst verstanden, in dem Moment nicht, aber sind dann immer so Momente, die dann so aufploppen, wieder, ah ja, okay, da hat sie das dann, da wusste sie schon mehr als ich, natürlich.
Stimmt.
Gut, genau. Also ich habe zu dem Zeitpunkt noch in dem Ort gewohnt, wo ich auch mit meinem Ex-Mann gewohnt habe. Wir hatten dann getrennte Wohnungen, haben aber in der gleichen Straße gewohnt. Das war auch alles sehr, sehr merkwürdig gewesen. Also ich konnte meine Tochter auch zu Fuß dann zu ihm bringen. Hatte aber Fahrzeit zu meiner Arbeitsstelle. Das war auch über eine halbe Stunde gewesen, also fast eine Dreiviertelstunde. Hab Schicht gearbeitet und das war, hab Vollzeit gearbeitet, muss ich auch dazu sagen. Und das war als Alleinerziehend natürlich eine riesen, riesen, riesengroße Herausforderung, dass ich dann doch auch relativ schnell gesagt habe, also Kita hat meiner Tochter nah noch gemacht. Genau, und dann, genau, und dann ging es ja auch rum, okay, denn die Einschulung stand bevor. Und ich dann, ja, okay. Also bis dato bin ich ja irgendwie gefühlt alle 2 Jahre umgezogen. Das heißt, das mache ich nicht mehr, wenn meine Tochter zur Schule geht. Ich muss mich jetzt entscheiden, wo soll meine Tochter zur Schule gehen? Und am naheliegendsten war das ja auch in dem Ort, wo ich arbeite, um einfach mal die blöde Fahrzeit dann auch zu reduzieren, wo Zeit sowieso so knapp ist. Das war dann meine Entscheidung und auch wirklich die bewusste Scheidung, wenn meine Tochter irgendwo eingeschult wird, werde ich nicht die Stadt verlassen und umziehen. Also das war mir dann auch klar gewesen, habe ich dann ganz, ganz viel Verantwortung übernommen. Naja, und bin dann hier in diesen Ort gezogen, wo ich dann auch gearbeitet habe und habe meine Traumwohnung gefunden. Ich wohne hier mitten auf dem Acker. Zu meinem Vermieter habe ich damals gesagt, ich will eigentlich nur meine Ruhe und dass mich keiner findet. Das hat er mir irgendwann später gesagt. Oh, das habe ich gesagt.
Ups.
Ups, ja, peinlich. Naja, mittlerweile auch witzig. Und diese Wohnung wurde dann unserer Safe Space. Steckt ganz, ganz viel Sicherheit drin. Genau. Arbeit war immer ein Auf und Ab gewesen. Ich war Leitung gewesen, ich war keine Leitung gewesen. Ich war dann wieder Leitung gewesen, ich war keine Leitung gewesen. Ich war eine gute Mitarbeiterin, ich war eine schlechte Mitarbeiterin. Das war, also da war es dann auf Arbeit tatsächlich kompliziert. Und hier zu Hause war ich dann viel am Gucken, was muss ich oder was will ich wie schaffen als Mutter, um mein Kind bestmöglich zu erziehen. Also gab es ganz, ganz viele Trigger auch. Gibt es auch heute noch. Wie viel erzähle ich meiner Tochter? Wann ist der richtige Zeitpunkt? Also dann war das alles Thema gewesen. Aber wohlwollend. Ja. Da kam die Einschulung. Ich muss dazu sagen, ich hatte dann auch einen neuen Freund. Die ersten 3 Jahre wusste das auch keiner. Also ganz weit auf Abstand gehalten, aber einer, der mir auch sehr, sehr gut getan hat. Und dann kam die Einschulung. Ich wusste bis dato immer noch nichts von meinem Trauma. Das muss ich nochmal erwähnen. Ich habe Symptom-Hobbing betrieben. Ich kannte irgendwie Symptome, wusste aber nicht, warum, weshalb, wieso. Bin da aus meinem eigenen Wissen heraus in sehr verhaltenstherapeutisch rangegangen, habe sehr viel gelesen und habe irgendwie versucht, das Bestmögliche zu machen. Wusste aber noch nichts vom Thema Trauma. Das war nicht. 2018 war Einschulung meiner Tochter. Ich denke an Schule, also ich denke an die Einschulung meiner Tochter damals, so das und das muss vorbereitet werden, und habe eine absolute Blockade gehabt. Also ohne dass ich das hätte damals auch benennen können. Also mir wurde einfach übel, ich hatte Angst vor Elternabend, ich hatte auch Angst, also ohne dass ich das damals sagen konnte, dass ich Angst habe. Ich wusste, irgendwas passiert mit mir, wenn ich mein Kind zur Schule bringe oder wenn ich vorher überhaupt daran denke, dass sie eingeschult wurde. Also irgendwie so Schule, über meine Schule nachgedacht, naja, gemerkt, da kommt nicht viel. Gut, jetzt in der Retroperspektive, es war genau das Alter, wo die Taten waren.
Ja.
Hinzu kam dann auch noch ein Streit mit meinem damaligen und auch immer noch Freund, wo ich dann auch irgendwie sage, hey, ich kann nicht schon wieder mein ganzes Leben über den Haufen werfen und ich will das nicht und darüber ich dann angefangen habe, mich irgendwie erklären zu wollen. Ich habe ihm einen Brief geschrieben und da stand sowas drin, na ja, ein gebranntes Kind, das scheut das Feuer und das, was der Täter damals getan hat und bliblablub, den Brief abgeschickt und habe dann registriert, warte mal, wenn meine Tochter mir erzählen würde, dass sowas jemand mit ihr gemacht hat, dann ist das Missbrauch. Warte, 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 warte. Ich wurde als Kind. Warte, warte, warte. Was? Nein. Also ich habe das wirklich komplett alleine gemacht. Ich habe da mit
Wow.
niemandem drüber gesprochen. Das fand meine Psychotherapeutin auch immer total spannend, wie ich das alleine halten konnte. Also ich habe mir selber die Erklärung mit Hilfe meiner Tochter. Warte. Missbrauch. Also dann, also wie gesagt, in dem Brief stand es ja dann auch drin. Also mein Freund konnte eins und eins zusammenzählen. Für ihn war das dann etwas klarer, für mich dann erst. Ich habe es aufgeschrieben und naja, dann kam im Grunde der komplette Zusammenbruch und ich habe trotzdem weiter funktioniert. Also innerlich der komplette Zusammenbruch, weil ich mein ganzes Leben ja einmal irgendwie, also mein ganzes Leben hat gerade überhaupt gar keinen Sinn. Und dann auch die ganz pragmatische Frage, was mache ich denn jetzt mit dieser Scheißinformation? Was soll ich denn jetzt damit bitteschön machen? Das hilft mir überhaupt gar nicht. Gar nicht. Naja, dann Gespräche mit meinem Freund. Also wir hatten uns dann auch wieder vertragen. Wir sind dann auch relativ schnell wieder zusammengekommen. Und er, gehst damit zur Polizei? Hä? Wie? Ich gehe damit zur Polizei. Ja, da gehört das hin. Straftat. Ja, eigentlich hast du recht. Also weit, weit weg von jeglichen Emotionen, rein rational. Okay, ich gehe damit jetzt erstmal zur Polizei. Ich habe Anzeige gemacht. Also es war wirklich auch so rational. Die Anzeige, also meine Aussage, die war dann schon sehr belastend, aber ich habe sehr viel zu dem Zeitpunkt einfach auch immer dissoziiert, das muss man dazu sagen. Das war auch was, was mir mein Mann immer in unserer Ehe gespiegelt hat. Also zum einen, was hat er, ich weiß auch mal nie, wie du gerade drauf bist und irgendwie bist du oft auch gar nicht da. Ich dachte immer, der spinnt. Heute weiß ich, dass er mir da meine Symptome einfach auch gespiegelt hat oder wahrgenommen hat. Also Thema Dissoziation, Zeitverlust, Trancezustände. Ja. Ich habe Anzeige gemacht und habe dann ja irgendwie diese Informationen gehandelt, habe ganz, ganz viel gelesen. Ich bin zu meiner Hausärztin gegangen, die habe mich erstmal krank schreiben lassen und hat dann als Grund PTBS draufgeschrieben. Ja, was PTBS ist das denn? Als Ergotherapeutin. PTBS, ja, ich mag aber, hä? So habe ich angefangen, über PTBS zu lesen. Und dann ging es ja los. Und ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße. Ja, habe ich, ja, habe ich. Ah, das ist auch ein Symptom. Ah, das erklärt es. Und war natürlich chronisch überfordert gewesen. Also das Riesenpaket und dann wieder weiter funktioniert. Dann war ich Mutter und habe gearbeitet. Und naja, so ging das dann 1,5 Jahre. Auch mit dem, ich schaffe das alleine. Also irgendwie war das immer so eine Mischung. Also das ist voll spannend. Also mit meinem Fachwissen auch, das ist ja spannend und andersrum auch selber das alles haben, völlig überfordernd. Und auch dieses mangelnde Vertrauen. Ich schaffe das alleine. Also ich erzähle das, ich schaffe das alleine. Naja, und dann habe ich mich 1,5 Jahre belesen und ganz viel gelernt und auch angefangen mit Regulation und Nervensystem und bliblablub und habe nach 1,5 Jahren festgestellt, okay, ich habe einen Punkt erreicht, ich sollte mir Hilfe suchen. Ich sollte mir einfach mal Hilfe suchen. Habe Ewigkeiten gesucht und war immer mal bei einer Vertretung von einer Hausärztin gewesen, die auch Psychotherapie macht, was ich aber nie mitgeschnitten habe. Ich dann auch mit meinem Fachwissen auch dann sehr intensiv geguckt, okay, welche Therapieform willst du? Ich will EMDR. Irgendwann war dann diese Entscheidung gefallen und ich google zum hunderttausendsten Mal Psychotherapeuten EMDR und komme auf diese Hausärztin, weil die macht EMDR. Die kenne ich, die ist cool, da war ich schon mal. Wie, die macht auch EMDR? War? Das ist ein Zeichen. Das ist ein Zeichen. Ja. Bin ich dahin? Also ich war zwischenzeitlich auch einmal, als es mir auf Arbeit so schlecht ging und ich mich krank schreiben lassen musste, weil ich den völligen Zusammenbruch hatte, bei ihr in Vertretung bei meiner Hausärztin im Urlaub war. Und da hatte ich schon festgestellt, okay, sie stellt die richtigen Fragen. Also da habe ich dann schon mal so durchblicken lassen, ich bin gerade in der Traumaaufarbeitung, und sie hat dann einfach richtige Fragen gestellt. Und ich war da schon so, hä? Der erste Mensch, der hier irgendwie auch mal nachfragt, wenn ich immer, hä? Es war schon voll cool gewesen, habe aber zu dem Zeitpunkt nicht mitgeschnitten, dass sie auch Psychotherapie macht und EMDR macht. Das war dann noch völlig abgespalten. Mhm. Und dann kam, als ich das, hä, die kenne ich, hä, die ist gut, was, die macht EMDR? Okay, dann war das erstmal noch ein riesen emotionaler Aufwand, den Termin zu vereinbaren, also da anzurufen. Ich habe erst eine E-Mail hingeschrieben, dann kam eine Antwort, nee, Sie müssen bitte anrufen, ich nicht, warum bin ich, ich kann nicht. So ging's los. Naja, dann war ich da gewesen, dann war das erste Gespräch. Ich bin rausgegangen und hatte einfach nur noch Kopfschmerzen und Migräne. Ich weiß nichts mehr. Bin dann wieder hingegangen, habe ihr das erzählt. Ja, das ist Trauma. Das gehört dazu. naja, aber wie gesagt, es hat dann in Teil funktioniert. Und sie hatte einen Platz frei. Ich konnte sofort anfangen. Was für ein Glück. Also ich kenne ja mittlerweile auch die ganzen Geschichten mit Therapeuten in Suche. Und da bin ich unglaublich dankbar, das war hier im Ort gewesen. Ich war froh, dass es eine Hausärztin war, weil sie konnte mich auch krank schreiben. Das war auch im Sinne der Arbeit, konnte sie auch andere Sachen draufschreiben. Mhm. Also ich bin krank wegen Migräne, war sehr oft krank wegen Migräne, immer an dem Tag, wo ich Therapie hatte. Also nicht immer, aber genau, das auch so eine pragmatischen Sachen waren dann einfach sehr wichtig. Und auch, dass sie irgendwie Medizinerin ist, weil ich dem ganzen Psycho-Scheiß, war es bei mir immer noch, auch noch nicht so ganz geglaubt habe. Also ich habe dann ja auch viel gegoogelt und bin sehr schnell auf die Seite von Dami Scharf gelandet. Alle, die den Podcast hören, werden auch Dami Scharf kennen. Und dachte mir, was ist das denn für eine bescheuerte Kuh? Das kann doch niemals stimmen. Mittlerweile habe ich selbst Kurse da gemacht und bin großer Verfechter von Nervensystemarbeit und so und Entwicklungstrauma und wüsste all das mit meiner Mutter nicht in der Retroperspektive, wenn ich mich da nicht abkennen würde. Ja, aber genau, im Nachgang muss ich in Teil lachen, aber der erste Impuls, nee, das kann nicht richtig sein, das ist so ein schwarzer Schaf, so ein Scharlatan und nee. Okay.
Ich finde super, super spannend, auch da nochmal, ne, die Betonung auch von deiner Therapeutin, wie du diese Erkenntnis hattest, ne, also wie du die auch für dich selber im Prinzip Schritt für Schritt, ich sag mal fast mathematisch, logisch durchexerziert hast, ne, von Moment mal, wenn meine Tochter mir das erzählen würde, ha, aber ich habe das ja auch erlebt, oh, warte, was? Nee, nochmal von vorne. Vielleicht war es ja falsch. Also
die Gleichung, da ist ein Fehler drin. Ich habe irgendeine Variable, ist da nicht richtig. Ja, genau.
Ja,
jetzt im Nachgang sage ich auch immer so das Schachspieler geben, also dass ich da wirklich so sehr analytisch rangegangen bin. Riesengroße Ressource. Das war Schachspieler, das ist das Beste, was ich machen konnte. Ich habe da einfach die Fähigkeiten des analytischen Denkens, was mir dann im Teil in solchen Situationen wirklich geholfen hat und auch immer noch hilft, also die Dissoziation zu nutzen, es abzuspalten. Und da wirklich ganz logisch drüber nachzudenken.
Voll, kann ich total gut sehen. Und da einfach ein ganz, ganz großes Kompliment, dass du das so hinbekommen hast. Und an der Stelle einfach nochmal kurz die Info für euch oder der liebevolle Aufruf, wenn euch der Podcast gefällt, wenn euch unsere Arbeit gefällt, freuen wir uns, wenn ihr uns ein Dankeschön da lasst, eine Spende, egal ob einmalig oder dauerhaft. Das hilft uns sehr, solche Angebote wie diesen Podcast anbieten zu können oder unseren Online-Kongress einmal im Jahr im Dezember, was ja auch schon wieder bald ist, den auf solidarischer Pay-What-You-Can-Basis anbieten zu können. Das heißt, alle können teilnehmen und man kann entscheiden, wie viel man zahlen kann und möchte fürs Ticket. Normalerweise würde so ein Kongress, so ein Ticket so um die, ich sag mal, 80 bis 100 Euro kosten. Bei uns dürft ihr zahlen, was ihr könnt und möchtet. Das heißt, es dürfen 15, 20, 50, 100 Euro sein. Es können aber auch 0 oder 150 Euro sein. Na, und genau, damit wir solche Angebote weiterhin unabhängig davon, wie viel Geld man hat, anbieten können, brauchen wir euch, eure Unterstützung. Und damit zurück zu dir, Sabrina.
Ja, also. Wir sind angekommen zu dem Zeitpunkt, wo mir klar wurde, okay, ich habe sexuellen Missbrauch erlebt. Habe ganz, ganz viel gelesen und ich möchte jetzt so den Schwenker mal machen. Was hat mir dann in der Zeit geholfen? Also ich sehe auch hier, hat meine Strukturvorbereitung dann einfach auch, ist nicht mehr. Das heißt, das mache ich jetzt so aus dem Kopf heraus. Entschuldigt, wenn es ein bisschen durcheinander wird.
Ja, freestylen.
Genau, jetzt wird improvisiert. Seit 2018 weiß ich, dass ich als Kind sexuell missbraucht wurde. Ich habe Anzeige erstellt. Das war durchaus auch hilfreich, weil ich ganz viel irgendwie so die rechtliche Verantwortung abgeben konnte und irgendwie gefühlt auch halb Deutschland befragt wurde. Das hat sich gut angefühlt. Bei rausgekommen ist nichts. Das Verfahren wurde dann eingestellt, weil verjährt und tausend andere Sachen. So viel dazu. Aber meine eigene Gesundheit, also, oder was hat mir geholfen? Ich habe dann ja im Grunde genommen mein Leben nochmal rückwärts durchgelebt, weil ich ja ganz viele Flashbacks hatte. Und dann, also ja, dann auch mit dem Wissen, okay, das ist ein Flashback, also das überhaupt erstmal einzusortieren. Okay, ich habe jetzt ein Flashback. Also, so war es in meinem Kopf, gefühlt war es natürlich anders. Okay, das ist ein Flashback. Also mit sowas fängt es ja an. Symptome überhaupt erst als Symptome zu erkennen. Das war ja so der erste Schritt. Also das habe ich die ersten anderthalb Jahre auch alleine gemacht, und dachte, das reicht dann, aber pure Erkenntnis reicht ja dann auch einfach nicht. Wusste ich ganz viel und mir ging es immer noch beschissen. Habe so verhaltenstherapeutisch im Teil Symptome auf die Reihe gekriegt, wie mit regelmäßiger Schlafen, regelmäßiger Essen, Strukturpläne, Erinnerungshilfen, Tagebuch führen. Das waren so das, was man als erstes so mit einfließen lassen kann. Ja, aber dann habe ich ein Flashback. Ich erkenne das als Flashback. Was mache ich jetzt damit? Was mache ich denn jetzt damit? Das ist so. Und das, also, genau. Verhaltenstherapeutisch weiß ich gerade, wie man da rangeht. Ich habe dann irgendwann für mich die Erkenntnis gehabt, also dann auch irgendwie doch mal öfter bei Dani Scharf vorbeigeguckt. Das war doof, aber neugierig bin ich trotzdem. Genau, was hat mir geholfen? Meine Neugier. Ich bin unglaublich neugierig, habe dann auch in der Retroperspektive festgestellt, dass das irgendwie immer was war, was mich am Leben gehalten hat. Also immer, für mich war ja auch nie Suizid ein Thema gewesen. Weil dann hätte ich ja nicht mehr gewusst, wie es weitergeht, wie es ausgeht. Also Leben mal als Spiel betrachtet. Ja, was ist denn nun der Endgegner? Wie endet das denn jetzt? Also, nee, geht nicht. Muss ich wissen. Meine Neugier. Und ich habe dann irgendwann bei der ganzen Symptomlast, die ich hatte, und ich dann verstanden habe, mit dem Nervensystem, dass es auch Überlebensstrategien sind. Das war, glaube ich, so der Gamechanger gewesen. Okay, das sind Überlebensstrategien. Das hat mein Nervensystem gemacht, um mich am Leben zu halten. Das habe ich dann rational auch relativ schnell verstanden. Aber wenn das ja was Gutes ist, dann kann es ja auch jetzt nicht falsch sein. Also, ja gut, dann ist es jetzt so. Also wirklich sehr pragmatisch. Okay, ich habe jetzt ein Flashback. Habe irgendwie auch Flashback verstanden, okay, das sind irgendwie abgespaltene Dinge, die da irgendwie nicht mehr ganz, also ganz im Ganzen verankert sind. Das habe ich rational verstanden. Guckste mal hin. Ich habe dann irgendwann, nachdem dieses ganze Verhaltenstherapeutische irgendwann dann auch aufgebraucht war, für mich den Weg der radikalen Akzeptanz. Weil ich kann ja auch nicht jedes Symptom gleichzeitig behandeln. Das funktioniert ja einfach nicht. Also rein menschlich nicht. Und ich habe ja auch noch andere Sachen gemacht. Also ich habe ja wirklich auch immer weiter gearbeitet und war weiter Mutter gewesen, habe eine Beziehung geführt und habe Vorbildungen gemacht und Gedichte geschrieben und blablabla. Dann dachte ich, ja gut, okay. Wenn ich jetzt gegen jedes Symptom kämpfe und ich jedes Symptom weghaben will, das funktioniert nicht. Also es funktioniert rein pragmatisch nicht. Ich bin dann wirklich so pragmatisch dran gegangen und habe dann irgendwann, naja, welches Symptom nervt dann besonders? Also viele Symptome wie irgendwelche absurden Regulationsstrategien, Thema Selbstbefriedigung, was ich aus der Kindheit mitgenommen habe, auch bis ins Erwachsenenalter. Ich denke wirklich, ja, gut. Mein Ziel war immer, das echte Leben da draußen nicht kaputt zu machen. Also dazu gehörte alles, was meine Tochter betrifft und auch was meine Arbeit betrifft und durchaus auch Beziehungsdinge. Aber alles andere ist ja dann auch egal, muss ja keinem erzählen. Dann machen wir das jetzt eben halt. Das hatte dann zur Folge, dass ich so ein bisschen den inneren Kampf losgelassen habe.
Ja.
Ich habe nicht mehr gegen meine Symptome gekämpft. Und das klingt jetzt total leicht. Also das gab Flashbacks, da hatte ich Sperma im Mund. Und rein rational hat das überhaupt gar nicht funktioniert, weil ich nie Sperma vom Täter im Mund hatte. Da dachte, was ist denn das jetzt für eine Scheiße? Also zum einen ist das absolut eklig. Also so ein ganzes Körpergefühl, mein Kopf abgespalten und ratter, 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 analysiert und findet keine Lösung. Was soll dieses Sperma im Mund? Und dann ja auch die ganzen alten Stimmen. Siehst du, deine Mutter hat recht, du bist wirklich bescheuert. Du bist einfach nicht ganz richtig. Ja, gut, naja, dann habe ich das 1000 Mal durch, stand da mit Sperma im Mund, also mit gefühltem Sperma im Mund und dachte, ja, gut, okay. Dann ist es jetzt so. Habe ich jetzt Sperma im Mund? Bin ich jetzt zu Hause? Ich darf jetzt auch ausrasten, mein Kind ist nicht da. Sperma im Mund. Sperma im Mund, ne? Habe ich jetzt mit Sperma im Mund. Und so bin ich dann mit Symptomen umgegangen. Dann kam es auch vor, dass ich beim Einkaufen getriggert wurde und ich dann irgendwann die Fähigkeit besessen habe zu erkennen, okay, ich bin jetzt getriggert. Ja, okay, du bleibst jetzt stehen. Was macht denn der Träger jetzt mit dir? Also wirklich dieses Dasein lassen.
Ja.
Habe dann angefangen, diese Bücher von zu lesen. Peter Levine.
Mhm.
Fand das ja auch total spannend, dann Nervensystemarbeit. Kam ich noch dran im Sinn, okay, ich probiere das jetzt mal aus. Bin abends ins Bett gegangen. Mit der Therapeutin, oh, da bist du bescheuert, das abends im Bett zu machen. Ja, aber Bett ist halt gemütlich und sicher und da passiert nichts. Da mache ich definitiv nicht das echte Leben kaputt. Was soll ich das sonst wo machen? Naja, mich hingelegt und dann spüre ich mal in meine Hand rein. In meine rechte Hand. Ja, ich habe das 2 Sekunden gemacht und bin aufgesprungen. Was ist das denn für ein Scheiß? Das kann nicht richtig sein. Das war meine erste Erfahrung mit Nervensystemarbeit, mit Wahrnehmungsarbeit, mit Körperarbeit und aber auch da Neugier, naja, muss irgendwie mal gucken, was passiert, wenn ich das jetzt öfter mache. So mit jeglichen Symptomen umgegangen. Natürlich gab es Symptome oder Situationen, eben halt immer, wo meine Tochter mit dabei war, wo ich nur kurze Zündschnur hatte oder wo ich durch meine Tochter getriggert wurde, Thema Zähneputzen, die Geräuschkulisse, richtig gruselig. Dann habe ich angefangen, mit Oropax zu arbeiten. Also habe dann auch gesagt, ja gut, okay, es ist ein Trigger, ich kann es jetzt nicht ändern, aber was kann ich machen, um halt nichts im echten Leben kaputt zu machen, um nicht auszurasten, um meine Tochter nicht an die Wand zu klatschen, um diese Situation bestmöglich zu begleiten. Dann so sagen, ja, okay, dann schlafe ich halt abends beim ins Bett bringen neben ihr ein. Ach, völlig egal. Ich schlafe dann eben halt ein. Und ob denn der Abwasch denn da noch steht oder nicht. Ganz viel Strukturarbeit, ganz viel aufgeschrieben. Genau. Das war das, was mir am besten geholfen hat.
Ich finde. Na, ich hack da gerade einmal kurz ein. Ich finde so auf Metaebene total spannend, dass du für dich halt einen Anker hattest. Ne? Also im Prinzip 2 Dinge. Das eine, quasi deine Tochter, ne, dass sie so gut wie möglich aufwachsen kann und ich sag mal so frei wie möglich von dir und deinen Symptomen, ne, dass du da in eine Aufarbeitung gegangen bist für sie, aber auch damit sie Dinge nicht mitbekommen muss. Und das andere ist so das Ziel oder der Grundsatz, okay, aber der Rest soll weiter funktionieren, ne, dass du quasi da eine Ausklammerung machst, dass das natürlich mal mehr, mal weniger funktioniert, keine Frage. Aber dass du da, ich sag mal, Nord- und Nordstern hattest, ne, oder sogar 2 nebeneinander und es ganz klar war, da geht's lang. Ne, das ist ja eine unglaublich krasse Ressource, eine Fähigkeit, da eine Ausrichtung zu haben und auch ein Warum, ne, weil das ist ja, und das hast du ja auch sehr eindrücklich beschrieben, das ist eine harte Arbeit, das ist eine anstrengende Arbeit, die nervt, die tut weh, man hat irgendwann auch keinen Bock mehr drauf, und wenn da ein Nordstern da ist, da ein ganz klares Why, warum mache ich das, dann geht man auch nochmal die 20. Extrameile eher. Ja.
Genau, bei der ganzen beginnenden Aufarbeitung habe ich dann auch feststellen dürfen, okay, Schichtarbeit mit diesem Symptombild, Psychiatrie mit diesen Symptomen. Dann andersrum auch ganz viel Trauma wissen, was auf einmal da war. Mhm. Was ja dann fachlich, also beruflich gesehen für mich ja dann auch unglaublich spannend war. Und dann habe ich irgendwann auch ganz pragmatisch gesagt, naja, jede Therapie ist eine Fortbildung und jede Fortbildung ist eine Therapie. Und wie cool ist es doch eigentlich, dass ich damit auch noch mein Geld verdienen kann.
Das ist eine sehr schöne Sichtweise.
Ja, da kam ganz, ganz viel Humor, durchaus Sarkasmus dazu. Meine Therapeutin hat irgendwann in der Therapie draus gemacht, weil ich eben halt auch abgespalten war von Gefühlen, also von Weinen, von negativen Gefühlen. Ja, Lachen ist gleich Weinen. Ich hätte sie jedes Mal schlagen können. Also hab natürlich rational verstanden. Eigentlich ist das jetzt der Zeitpunkt zu trauern, weil das ist ganz schön hart, was du mir da erzählst. Aber ich lache. Ja, ich habe dann irgendwann rausgemacht, dann auch mit der therapeutischen Schiene. Nee, Lachen wirkt regulierend. Lass mich jetzt lachen. Das hat auch was mit Selbstregulation zu tun.
Toll.
Ja. Genau, und so habe ich dann auch gelebt. Ja gut, dann bin ich jetzt halt abgespalten von meinen Gefühlen, aber dann ist das jetzt auch nicht dran. Was mir auch sehr geholfen hat, ist diese Aussage, mein Nervensystem gibt nur so viel frei, wie es auch halten kann. Das habe ich einfach als bare Münze genommen. Ich habe gesagt, naja, ich kann es nicht beweisen. Also ich bin eigentlich eher so ein Mensch, der alles beweisen will. Und weil, ja, da habe ich scharf, ne? Ich erinnere mich mal. Ich sage, okay, ich glaube jetzt einfach daran. Mein Nervensystem gibt nur so viel frei, wie es halten kann. Und wenn es ja denn nicht so ist, dann habe ich ja den Beweis, dann kann ich so ein bisschen klug scheißen. Vielleicht explodiert mein Kopf ja doch. Genau, das ist eine Aussage, die habe ich als bare Münze genommen. Ich werde nicht sterben. Auch wenn sich das oft genug so angefühlt hat. Skillarbeit aus der klassischen Verhaltenstherapie habe ich gehasst und habe es natürlich trotzdem gemacht. Und habe dann aber auch das genutzt, was intuitiv bei mir sowieso schon da war. Also ich habe irgendwann mal festgestellt, dass ich morgens dusche und danach ein anderer Mensch bin. Also es hat sich wirklich so angefühlt. Und habe dann irgendwann mit dem Wissen verstanden, okay, das hat auch was mit dem Wasser zu tun, mit der Wahrnehmung zu tun und anderen Modus. Mhm. Und also anderen Modus im Sinne von andere Wahrnehmung. Und dann habe ich auf einmal auch wieder ganz andere Erinnerungen. Das hat mich ja immer völlig verwirrt. Und habe das dann irgendwann genutzt. Okay, ich mache das und das, um die und die Erinnerung zu haben, also den Zugang zu den und dem Wissen zu haben, weil ich war ja auch so absolut abgespalten und so situationsorientiert in meinem Sein. Mhm. Habe dann also ganz, ganz viel über Dissoziation gelesen. Das ist auch mittlerweile mein Lieblingsthema. Ich liebe es. Die Fähigkeit der Dissoziation. Heute sage ich ja, ich habe eine ausgesprochen, breite Bandbreite oder Fähigkeit an Dissoziieren, an ganz unterschiedlichen Dissoziationen. Mhm. Nutze es teilweise auch. Aber wie gesagt, in diesem Modus habe ich es erstmal kennengelernt und da ging es wirklich ums Kennenlernen. Okay, wenn ich das und das mache, fühle ich mich so und so. Ja, ist irgendwie auch ein Kacksymptom, aber ist ja nicht halt so. Um irgendwie zu überleben und das Leben da draußen am Laufen zu halten, mache ich jetzt das und das, damit es funktioniert, damit ich nichts kaputt mache. Ja, sehr ergotherapeutisch. Wir Ergotherapeuten sind immer alltagsorientiert und brauchen immer ein Ziel. Das wurde mir dann irgendwann auch klar. Okay, ich bin auch mein spannendster Patient. Genau, anderthalb Jahre, also 2018 kam ja die Erkenntnis. Anderthalb Jahre habe ich mich damit so übers Wasser gehalten und dann kamen einfach auch Symptome, also ich hatte irgendwie schon die Fähigkeit, dann auch ein Flashback als Flashback wahrzunehmen, Dinge auch halten zu können, aber das hat es irgendwie auch nicht besser gemacht. Also es hat mein Leben am Laufen gehalten und ich konnte irgendwie funktionieren und ich konnte die Symptome handeln. Aber es hat keine Erleichterung in dem Sinne gebracht. Verwirrt war ich ja trotzdem noch. Mhm. Heute habe ich ein Wort dazu, das kenne ich auch noch gar nicht, so lange Identitätsdissoziation. Wer bin ich dann? Riesengroßes Thema. Naja, okay, Psychotherapie, also war dann Psychotherapie gewesen, war tiefenpsychologisch mit EMDR und die tiefenpsychologische Sache, also wirklich viel dann auch begucken, Kindheitserinnerungen auch erstmal wieder vorkramen, dann war es oft so, dass ich zwischen den Therapien ganz viel geschrieben habe und mich dann darauf vorbereitet habe und das lasse ich jetzt da. Meine Therapeutin hat immer gesagt, es ist Frau so und so, sie machen auch immer 3 Therapiestunden in eine. ich komme noch nicht mehr hinterher. Ja, sorry, ist nun mal halt so, was soll ich machen? Also auch da sehr pragmatisch dann irgendwie rangegangen. Hm. Gucken. Psychotherapie habe ich dann auch mit EMDR. Ach, zu EMDR können wir noch was sagen. Ich liebe EMDR, bin mittlerweile auch im Kinderbereich darin fortgebildet. Hm. Nee, warte, wir springen nochmal. Also, mein Leben, Symptome halten. Ich stelle dann irgendwann fest, Schichtarbeit mit meinen Symptomen, das ist irgendwie ein blöder Kreislauf. Ich wechsle den Job. Und hinzu kam, ich hatte so viel Traumawissen, dass ich dann auch gesagt habe, naja, kannst du das irgendwie auch beruflich nutzen? Habe mich neu beworben, explizit auch mit dem Hintergrund, ich habe Traumawissen. Also nie irgendeine Vorbildung im Bereich Trauma bis dahin besucht, aber ich habe Traumawissen, viel zu große Schuhe angezogen. Das war dann ganz spannend, weil es mein auch jetziger Chef dann auch wusste. Ihm habe ich dann auch relativ schnell meine Geschichte erzählt. Das war dann auch so die Zeit, ich will es nach außen tragen und irgendwie auch so ein bisschen gucken, was passiert. Das war aber auch sehr gruselig, weil ich mich wie inkognito gefühlt habe. Wie kann einer Traumabetroffene jetzt im Traumabereich arbeiten? Wobei ich nicht eindeutig im Traumabereich bearbeitet habe. Das ist eine Praxis, vorrangig Pädiatrie. Aber habe es eben halt mitgenommen und diesen Blickwinkel immer mit reingebracht. Und habe dann aber auch tatsächlich angefangen mit Erwachsenen im Bereich Trauma und Regulationsarbeit. Also das, was ich dann bei mir alles gemacht habe, habe ich auch sofort im beruflichen Kontext umgesetzt. Oh. Und hatte dann tatsächlich auch relativ schnell durch ganz komische Zufälle meine erste wirklich Traumapatientin, die mit PTBS kam. Das war eine Sekundärtraumatisierung und ich noch gar nicht so viel Wissen hatte, wie ich heute hatte. Und das aber geklappt hat. Die Frau ist mir bis heute dankbar, dass ihre Symptome los ist. Und ich aber auch erst im Nachgang verstanden habe, was ich da gemacht habe. Naja, voll faszinierend. Also darüber dann auch, aber auch Wertschätzung bekommen, Selbstwirksamkeit bekommen, immer noch ganz viel Chaos. Und dann ging das immer so weiter. Dann habe ich mein Leben rückwärts gelebt. Also dann kamen Symptome, also meistens Flashbacks mit irgendwelchen Körpererinnerungen oder mit irgendwelchen Bildern, mit irgendwelchen, was so von wegen, da guck mal jetzt bitte hin. Ich wusste dann immer, okay, das, was im Alltag gezeigt wird, das ist das, wo ich jetzt hingucken darf. Viel dann mit meiner Therapeutin, viel, aber auch ganz, ganz viel alleine hier zu Hause gemacht. Mit dem Wissen hier zu Hause, Safe Space, den Rahmen gegeben, mit meiner ganzen Regulationsstrategien hier irgendwie zurechtgelegt. Auch wenn es dann war, ich renne barfuß raus, weil ich mich irgendwie wieder spüren muss. Dann ganz viel aufgeschrieben, dann einen Tag später mit reguliertem Nervensystem nachgelesen und dachte, ach du Scheiße. So habe ich ganz viel aufgearbeitet. Also, ich wollte nicht die Symptome weghaben, ich wollte immer verstehen, was steckt dahinter.
Ja, und das macht nochmal einen ganz großen Unterschied, ne? Weil ich meine, da sind wir... Kennst du wahrscheinlich auch von deiner Arbeit, sind wir sonst auch schnell einfach nur bei Symptomverschiebungen, ne? Machen das Symptom weg und dann ploppt woanders quasi ein Geschwisterchen davon auf, das aber aus der gleichen Wurzel herausgewachsen ist.
Genau, die Zeit war dann auch unglaublich spannend gewesen, weil ich irgendwie gefühlt mein Leben nochmal neu. Also ich war Detektiv in meinem eigenen Leben, so hat sich das angefühlt und habe ja dann auch Erkenntnisse bekommen. Also ich habe dann irgendwann auch verstanden, warum Sperma im Mund, und habe dann verstanden, okay, das war in der Pubertät die Sexualität und einfach das, was ich dann dissoziiert dann als Sexualität gelebt habe. Und dachte auch, dann fragt man, wie bescheuert und wie eklig. Ich will das jetzt eigentlich nicht. Ja, wurde dann dadurch aber natürlich auch besser. Hatte aber auch zur Folge, dass ich irgendwie anderthalb Jahre ging denn das auch, dass ich wirklich, ich jetzt im Nachgang merke ich wirklich rückwärts. Also als erstes war dann die Ehe dran gewesen, dann habe ich die aufgearbeitet. Ach du Scheiße, ich weiß auch, dass ich da sehr im Perfektionsmodus war. Das wurde mir dann bewusst. Und dann war das irgendwie aber auch eine eigene Identität gewesen, weil ich dann im Alltag, okay, da ist jetzt der Modus wieder an. Und trotzdem gehörte das ja irgendwie zu mir. Also völlig verwirrt. Ich habe dann in der Zeit auch viel mit dem Thema dissoziative Identitätsstruktur. Störung hasse ich. Struktur, danke. Persönlichkeit gearbeitet und überlegt, falle ich da rein? Also angefühlt hat es sich auf jeden Fall so, meine Psychotherapeutin meinte, nee, reicht nicht. Meinte ich denke, naja, du weißt ja vielleicht auch gar nicht alles von mir. Das kannst du gar nicht wissen. Habe es dann auch für mich so gehandhabt. Heute weiß ich, nee, Kriterien reichen gar nicht aus. Jetzt sowieso schon gar nicht mehr. Aber habe es dann irgendwie auch so gelebt. Also ich habe zu unterschiedlichen Leben auch unterschiedliche Namen. Also ich habe irgendwann dann auch angefangen oder festgestellt, dass Kunst malen mich reguliert. Und weil ich so wenig Worte hatte, also der Zugang zu meinem Wortschatz auch immer mit das Erste ist, was weg ist, ist auch heute immer noch ein Symptom. Wortfindungsschwierigkeiten, je nachdem, in welcher Situation ich bin. Oder ich den Namen meiner Kollegin vergesse. Also gehört alles noch mit dazu. Dass ich dann angefangen habe, diese einzelnen Symptome, wo ich heute weiß, das waren auch Coping-Strategien gewesen, einzelnen Identitäten zuzuordnen. Sehr spannend, also so innere Teamarbeit kann man draus machen. Ich weiß heute einfach auch Nervensystem und Coping-Strategie, aber das hat mir geholfen, es besser zuordnen zu können. Also sofort einen Zugang dazu zu haben. Und weiß heute auch, dass ich dadurch, dass das auch ein therapeutischer Skill ist, dass ich da die Dissoziation genutzt habe. Also wir neigen ja oft auch zu dieser Überidentifizierung von Symptomen. Ja. Und dass ich damit das einfach ein Stück weggeschoben habe. Es sind halt ein anderer Anteil von mir, das bin ich jetzt gar nicht. Das ist mir aber erst im Nachgang bewusst. Aha, das ist eigentlich total clever. Vermeidung der Überidentifizierung, dass ich da nicht zu sehr rein gehe. Es ist dann eben halt ein anderes Ich von mir. Ist das jetzt eben halt so? Muss ja keiner wissen. naja, und so sind dann eben halt viele unterschiedliche Ichs also entstanden in der Trauma-Aufarbeitung, bis ich dann, das ist auch noch gar nicht so lange her, vom Dreivierteljahr durch eigentlich eine korrigierende Beziehungserfahrung zu meiner Schulzeit kam, also zu meiner Grundschulzeit, also so 8 Jahre. Mhm. Und ich tiefe Trauer erlebt habe. Und ich dann aber auch irgendwie wusste, okay, das bin ich, das gehört zu mir. Und ich so sehr, also in diesem Alter so sehr verzweifelt war mit meinen Symptomen und dass die keiner erkannt hat. Ja. Und dass ich darüber hin so ein Feedback bekommen habe im Sinne von Heulsuse und Co. Und da hat sich dann der Kreis irgendwie so ein bisschen geschlossen. Seitdem kann ich alle anderen Anteile auch als, naja, als biografische Dinge erleben.
Ja.
Und ja, bringt in unterschiedlichen Situationen immer noch Verwirrung. Aber es macht es für mich leichter, es zuzuordnen.
Ja.
Ich will als Ressource auf das Malen noch einmal eingehen. Also ich habe ja irgendwann festgestellt, okay, also auch in der Psychotherapie dissoziiert, ich habe keine Wörter. Ich würde gerne ausdrücken, was jetzt gerade ist, aber kriege das überhaupt gar nicht. Und habe dann mit Malen angefangen. Also zum einen habe ich festgestellt, dass ich nebenbei immer kritzle und habe dann, also wenn wir so im therapeutischen Prozess ist, dann wird ja dieser innere Beobachter einfach angestellt und dann kriegen wir einfach viel mehr mit, was wir so machen im Alltag und haben. Also okay, Malen, das beruhigt mich. Und habe dann mitten in der Nacht, ich konnte nicht schlafen, ich bin aufgesprungen, habe dann angefangen, so ein kleines Buch und habe einfach gemalt, ohne dass ich irgendwas malen habe, einfach nur gemalt. Dann weiß ich, okay, das beruhigt mich, dann mal doch einfach weiter. Wenn es dich beruhigt, mal doch einfach weiter. Und bin dann irgendwann wirklich, also habe mir dann auch selber zu Weihnachten Malkoffer geschenkt und habe es dann auch wieder so ein bisschen zelebriert. Und habe dann angefangen, Flashback-Situationen einfach zu malen. Ich dachte, okay, wenn du nicht reden kannst, mal gucken, was du malst.
Mhm.
Und habe dann, das war richtig, richtig krass gewesen, das war auch um die Weihnachtszeit gewesen, Kind war da Woche nicht da und ich hatte eine Woche Zeit, Therapie zu machen, klingt blöd, aber im Grunde war es auch so, mich mit mir selbst auseinanderzusetzen, nebenbei den Kongress dann auch geguckt, den Survivor King Kongress, und habe angefangen zu malen, ich habe meine Augen zugemacht und okay, ich male das, was ich jetzt fühle. Ich habe gemalt, zwischendrin Augen mal auf, dann war das Bild fertig und ich habe die Hand des Täters gemalt. Und ich habe so einen Schreck bekommen.
Ui.
Ich habe so einen Schreck bekommen. Ich dachte, das ist nicht wahr. Also das war wirklich spooky gewesen. Ich, wo ich ja nun eher rational war, konnte ich dann auch nicht mehr so richtig.
Ja.
Okay, vielleicht ist da noch mehr. Und dann, das war dann auch die Zeit, wo ich, naja, okay, gehst du doch nochmal zu Dami Scharf. Vielleicht ist das dann ja dann auch ein Kurs von Dami Scharf gemacht und habe dann in Zeit auch gelernt, implizites Gedächtnis, explizites Gedächtnis. Alles klar. Wir haben ein implizites Gedächtnis. Gucken wir mal. Das hat nichts mit Logik zu tun. Und ich glaube, danach habe ich dann auch mit der Therapie erst angefangen. Ich habe erst gemalt und dann Therapie gemacht. Das war mal so spooky. Also, da brauche ich doch noch jemand anderen.
Glaube ich sofort. Wow.
Ja.
Krass.
Und seitdem male ich. Also malen ist was, was nichts mit meiner frühen Kindheit zu tun hat. Wenn ich male, bin ich zum einen reguliert im Sinne von, dann habe ich auch alle Tasten im Schrank, also alle Identitäten parat. Es macht mich unglaublich glücklich. Ich weiß, dass da auch ein bisschen also Flucht im Sinne von diese ganze Welt da draußen, die ist auch immer noch anstrengend und ich brauche auch immer noch Auszeiten, weil ich immer auch noch getriggert werde, weil ich auch immer noch Bindungsprobleme habe. Auch wenn ich das mit meiner Tochter hervorragend hingekriegt habe, habe ich in anderen Kontexten auch immer noch Bindungsprobleme. Zum Beispiel ein Thema, was gerade aktuell ist, was jetzt so im letzten halben Jahr aufkam. Wenn ich jetzt korrigierende Beziehungserfahrungen mache, wo ich merke, okay, die tun mir gut, also ich gehe mittlerweile auch offener mit meiner Geschichte um, ich erzähle das durchaus, kommt sofort ein sexueller Gedanke. Das war mir richtig, richtig. Und dann sage ich, ja, und dann jetzt, also wieder so zurück, ja, Biografie, der Täter. Das war meine erste ordentliche Bindungserfahrung. Man muss das einfach mal so blöd sagen. Ich habe da Bindung erfahren. Ich weiß heute, Bindung ist überlebensnotwendig. Ich brauchte Bindung. Also mein Vater war auch da, aber damals mit der Rollenverteilung einfach auch anders da, als es damals war. Ja, na ja, natürlich kommt dann der sexuelle Gedanke. Na ja, natürlich. Und was habe ich denn da wieder gemacht? Also, naja, gut, dann ist das jetzt da, was dein Kopf da für einen Scheiß fabriziert, das muss ja auch keinem interessieren. Habe mir einen Rahmen geschaffen und trotzdem ist es gerade Thema, weil ich eben halt auch heute weiß, dass ich da durchaus noch in der Vermeidung lebe, wenn es um Bindungen geht. Außerhalb meines ganz, ganz kleinen Kreises, wo meine Tochter, mein Vater und mein Freund zugehört und durchaus auch mein Ex-Mann. Wir haben mittlerweile einen sehr offenen Umgang, einen sehr erwachsenen Umgang, einen sehr sich gegenseitig unterstützenden Umgang. Ist da eben halt auch nicht viel. Weil wenn ich neue Leute kennenlerne, wüsste ich auch gar nicht, was soll ich denen erzählen? Also ich habe da ganze Menge zu erzählen, die man ja jetzt auch anhand der Uhrzeit weiß. Aber wo fange ich denn da an? Erzähle ich vom Schachspielen? Erzähle ich von, ich bin Ergotherapeutin? Erzähle ich vielleicht doch auch, dass ich eine PTBS habe? Ach, ich bin ja auch Mutter. Ach, ich bin irgendwie aber auch Künstlerin. Und das ist, also das kriege ich. Und denn auch immer noch die Angst dahinter ist, doch auch aufzufallen und weggesperrt zu werden oder erschossen zu werden. Also das ist durchaus auch immer noch Thema.
Ja, klar. Hoi, Sabrina. Ganz, ganz großen Dank dir fürs mal eben einmal durchspazieren mit Lachen, mit Kopfschütteln, mit ach Mensch, durch dein Leben und mit uns das quasi einmal vorwärts durchleben, erstmal chronologisch und dann nochmal rückwärts analysierend, was hat sich dadurch nochmal verändert, welche Bausteine kannst du heute anders sehen, also wirklich einfach ganz, ganz großen Dank und ich glaube, was wir alle mitnehmen dürfen, ist auf jeden Fall, es ist ein Weg und es ist natürlich ein beständiger Weg, ne? So wie du auch jetzt hier total authentisch und liebevoll da bist und sagst, klar habe ich immer noch Probleme, aber es ist schon so vieles so viel besser geworden und ich weiß, warum ich es mache und ich bleib dran, auch dass du als nicht nur als Privatperson, sondern auch als professionelle Person, ne, da bist und sagst, ja, ich bringe auch meine Arbeit und meine Erfahrung aus meinem Erlebten mit in meine Arbeit als Ergotherapeutin. Und ich bin der festen Überzeugung, du bist dadurch eine deutlich bessere Therapeutin, als wenn du, ich sag mal, rein professionell mit ganz viel Abstand und abgespaltet, und nein, das hat nichts mit mir zu tun, da sein kannst. Ne? Von daher. Einfach ganz, ganz großes Danke an dich, Sabrina. Was sind deine Last Words an unsere HörerInnen? Was magst du ihnen noch mitgeben?
Ja, tatsächlich das, was du angeteasert hast gerade, der Weg ist niemals zu Ende. Ich habe neulich in einem anderen Kontext gesagt, nichts ist so beständig wie der Wandel und das zuzulassen, also dass sich alles auch irgendwie wieder ändern darf, das hat was mit Sachen, die heute geholfen haben, die müssen in 2 Jahren nicht mehr genau gleich sein. Also ich habe Ewigkeit ein Tagebuch geführt, das mache ich jetzt nicht mehr, weil ist jetzt nicht mehr Thema. Und da neugierig zu bleiben, wo geht's hin? Was ist da noch möglich?
Neugierig bleiben, das finde ich eine wunderschöne Abschiedsmessage. Ganz lieben Dank dir, Sabrina, dass du hier warst.
Sehr gerne, liebe Mai.
Und damit, ihr Lieben, sind wir am Ende dieser Doppelfolge. Ich hoffe, du konntest ganz, ganz viel für dich mitnehmen an, ich sag mal, Trittbrettfahren, an von und mit Sabrina lernen, vielleicht auch den ein oder anderen Mutausbruch von den Sachen, die Sabrina hier erzählt hat. Vielleicht magst du das ein oder andere mit ausprobieren und wenn es einfach nur ist, neugierig zu bleiben. Danke, dass du die Folge bis zum Ende gehört hast. Wenn dir unser Podcast gefällt, lass uns eine 5-Sterne-Bewertung da. Wenn du mehr zum Thema Trauma erfahren magst, wir haben ja ganz viel heute mal so nebenbei vom Nervensystem gesprochen, dann schau total gerne mal in unseren Shownotes vorbei. Auf unserer Webseite survivorqueens.de findest du unser kleines E-Book, das ist kostenlos, also für 0 Euro kannst du es dir runterladen, deine E-Mail-Adresse eintragen und dann findest du in 10, 11 Seiten ein wunderbares kleines E-Book, wo dir einmal das Nervensystem bei Trauma erklärt wird, wie das eigentlich funktioniert und ja, was du eigentlich so tun kannst, wenn du denn möchtest. Und damit verabschieden wir uns hier mit dem Survivor Queen Song. Viel Freude beim Lauschen. Gedanken plagen.